Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 5. März. Aus der Übersetzung Neues Leben, 4. Buch Mose, Kapitel 4 und 5. Die Pflichten der Kehatiter. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Zählt auch die Sippen und Familien der Kehatiter vom Stamm Levi, und zwar alle Männer zwischen 30 und 50, die sich zum Dienst im Zelt Gottes eignen. Die Kehatiter sind im Zelt Gottes für das Allerheiligste zuständig. Beim Aufbruch des Lagers sollen Aaron und seine Söhne hineingehen und zuerst den Vorhang vor dem Allerheiligsten abhängen und die Bundeslade damit bedecken. Dann sollen sie eine Decke aus Tachaschhaut darauf legen und darüber ein violettes Tuch ausbreiten. Schließlich sollen sie die Tragestangen wieder an der Lade anbringen. Danach sollen sie ein violettes Tuch über den Tisch für die Schaubrote breiten und die Schüsseln, Schalen, Becher sowie die Kannen für das Trankopfer darauf stellen. Auch die Schaubrote sollen darauf liegen. Über alles sollen sie ein karmesinfarbenes Tuch breiten und das Ganze schließlich mit einer Decke aus Tachaschhaut abdecken. Anschließend sollen sie die Tragestangen am Tisch anbringen. Dann sollen sie sich ein violettes Tuch nehmen und damit den Leuchter und seine Lampen mitsamt seinen Dochtscheren, Ölschalen und Ölgefäßen bedecken. Anschließend sollen sie den Leuchter und seine Geräte in eine Decke aus Tachaschhaut wickeln und auf eine Trage legen. Auch über den Räucheraltar sollen Aaron und seine Söhne ein violettes Tuch breiten, ihn dann mit einer Decke aus Tachaschhaut verhüllen und die Tragstangen anbringen. Aaron und seine Söhne sollen die übrigen Geräte, die für den Dienst im Heiligtum benötigt werden, in ein violettes Tuch wickeln, in Tachaschhaut hüllen und schließlich auf eine Trage legen. Sodann sollen sie den Brandopferaltar von der Asche reinigen und ihn mit einem purpurfarbenen Tuch bedecken. Darauf sollen sie alle Geräte legen, mit denen sie den Opferdienst auf dem Altar verrichten, die Feuerpfannen, Fleischgabeln, Schaufeln, Becken und alle Behälter, alles mit einer Decke aus Tachaschhaut zudecken und die Tragstangen anbringen. Erst wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Heiligtum und alle seine Geräte verhüllt haben, sollen die Kehatiter kommen, um sie zu tragen. Doch sie dürfen die heiligen Gegenstände selbst nicht berühren, sonst sterben sie. Diese Gegenstände des Zeltes Gottes sollen die Kehatiter tragen. Eleazar, der Sohn des Priesters Aaron, ist für das Öl des Leuchters, das Weihrauchgemisch, das tägliche Speisopfer und das Salböl verantwortlich. Auch die Aufsicht über das gesamte Zelt Gottes, über das Heiligtum und alle seine Geräte liegt in seiner Verantwortung. Dann sprach der Herr zu Mose und Aaron: Lasst nicht zu, dass die Kehatiter aus dem Stamm Levi vollständig vernichtet werden. Tut Folgendes, damit sie am Leben bleiben und nicht sterben, wenn sie sich den besonders heiligen Gegenständen nähern. Aaron und seine Söhne sollen sie stets begleiten und jeden einzelnen Mann anweisen, was er arbeiten oder tragen soll. Aber die Kehatiter dürfen das Heiligtum nicht betreten, um die heiligen Gegenstände auch nur für einen Augenblick anzusehen, sonst müssen sie sterben. Die Pflichten der Gerschoniter. Und der Herr sprach zu Mose: Zähl ebenso die Sippen und Familien der Gerschoniter vom Stamm Levi. Zähl alle Männer zwischen 30 und 50, die sich zum Dienst im Zelt Gottes eignen. Die Gerschoniter sind dafür verantwortlich, Folgendes zu arbeiten und zu tragen. Sie sollen die Zeltdecken des Zeltes Gottes tragen, sowie das Zelt Gottes selbst, das Zeltdach und die Decke aus Tachaschhaut, die darüber gespannt ist, und den Vorhang vom Eingang des Zeltes Gottes. Außerdem die Vorhänge des Vorhofs, der das Heiligtum und den Brandopferaltar umgibt, den Vorhang am Eingangstor zum Vorhof und die dazugehörigen Seile und Geräte. Die Gerschoniter sollen alle Arbeiten ausführen, die dabei anfallen. Aaron und seine Söhne sollen die Gerschoniter anweisen, was sie tragen und wo sie Hand anlegen sollen. Ihr sollt den Gerschonitern alles übergeben. Das sind die Pflichten der Gerschoniter am Zelt Gottes, denen sie unter der Aufsicht von Itamar, dem Sohn des Priesters Aaron, nachkommen sollen. Die Pflichten der Merariter. Zähl auch die Sippen und Familien der Merariter vom Stamm Levi. Zähl alle Männer zwischen 30 und 50, die sich für den Dienst im Zelt Gottes eignen. Folgende Gegenstände sollen sie im Rahmen ihrer Arbeit am Zelt Gottes tragen: die Bretter des Zeltes Gottes, die Riegel, die Säulen mit ihren Sockeln, die Säulen für den Vorhof mit ihren Sockeln, Pflöcken, Seilen und allen dazugehörigen Gegenständen. Sagt jedem einzelnen Mann genau, was er zu tragen hat. Das sind die Aufgaben der Merariter im Zelt Gottes, die sie unter der Aufsicht von Itamar, dem Sohn des Priesters Aaron, ausführen sollen. Die Zählung der Leviten. So zählten Mose, Aaron und die führenden Männer der Gemeinschaft die Kehatiter nach ihren Sippen und Familien geordnet. Sie zählten alle Männer zwischen 30 und 50, die sich zum Dienst im Zelt Gottes eigneten. Die Gesamtzahl dieser Männer betrug 2750. Das war die Gesamtzahl der Kehatiter, die sich zum Dienst im Zelt Gottes eigneten. Mose und Aaron zählten sie auf Anordnung des Herrn hin. Auch bei den Gerschonitern wurden alle Männer zwischen 30 und 50, die sich zum Dienst im Zelt Gottes eigneten, nach ihren Sippen und Familien gezählt. Die Gesamtzahl dieser Männer betrug 2630. Das war die Gesamtzahl aller Gerschoniter, die sich für den Dienst im Zelt Gottes eigneten. Mose und Aaron zählten sie, wie der Herr es angeordnet hatte. Auch bei den Meraritern wurden alle Männer zwischen 30 und 50, die sich zum Dienst im Zelt Gottes eigneten, nach ihren Sippen und Familien gezählt. Ihre Gesamtzahl belief sich auf 3200. Das war die Gesamtzahl aller Merariter, die durch Mose und Aaron gezählt wurden, wie der Herr es durch Mose angeordnet hatte. So zählten Mose, Aaron und die führenden Männer Israels alle Leviten nach ihren Sippen und Familien. Die Zahl aller Männer zwischen 30 und 50, die sich eigneten, im Zelt Gottes Dienst zu tun und es zu tragen, betrug 8580. Jeder einzelne Mann wurde angewiesen, was er arbeiten und was er tragen sollte, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Vorgehensweise bei Unreinheit. Der Herr gab Mose folgende Anweisungen: Befiehl den Israeliten, jede Person aus dem Lager hinauszuschicken, die an einer ansteckenden Hautkrankheit oder einem Ausfluss leidet oder sich durch die Berührung eines Leichnams verunreinigt hat. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Ihr sollt sie vor das Lager schicken, damit das Lager, in dem ich unter euch wohne, nicht verunreinigt wird. Die Israeliten befolgten dies und schickten die betreffenden Personen vor das Lager, genauso wie der Herr es Mose befohlen hatte. Danach redete der Herr zu Mose: Gib den Israeliten folgende Anweisungen. Wenn jemand, sei es ein Mann oder eine Frau, auf die eine oder andere Weise sündigt und dadurch dem Herrn untreu wird, lädt er Schuld auf sich. Er soll die Sünde, die er begangen hat, bekennen und den gesamten Schaden, den er angerichtet hat, ersetzen. Er soll 20% dazu tun und alles demjenigen geben, an dem er sich schuldig gemacht hat. Wenn diese Person jedoch tot ist und keine nahen Verwandten hat, denen der Schadensersatz geleistet werden könnte, dann gehört er dem Herrn. Er soll dem Priester übergeben werden, zusätzlich zu dem Widder als Sühne, mit dem der Priester Wiedergutmachung für den Schuldigen schafft. Von allen Opfergaben der Israeliten, die sie dem Priester bringen, steht ihm der entsprechende Anteil zu. Die heiligen Gaben sollen ihm gehören. Alles, was jemand dem Priester gibt, soll diesem gehören. Schutz der Ehe. Und der Herr sprach zu Mose: Gib den Israeliten folgende Anweisungen. Angenommen, eine verheiratete Frau geht fremd und wird ihrem Mann untreu. Sie schläft mit einem anderen Mann, ohne dass ihr Mann es bemerkt. Die Frau verheimlicht, dass sie unrein geworden ist, und es gibt auch keine Zeugen dafür, weil sie nicht auf frischer Tat ertappt wurde. Wenn ihr Mann nun eifersüchtig wird, weil er meint, seine Frau habe ihn betrogen, egal ob zu Recht oder zu Unrecht, soll er seine Frau zusammen mit einer Opfergabe von einem Krug Gerstenmehl zum Priester bringen. Auf das Mehl darf kein Öl gegossen und kein Weihrauch gestreut werden, denn es ist ein Eifersuchtsopfer. Ein Opfer, das ihre Schuld ans Licht bringen soll. Dann soll der Priester sie herantreten lassen und sie vor den Herrn stellen. Er soll geweihtes Wasser in ein Tongefäß gießen und etwas Staub vom Fußboden des Zeltes Gottes in das Wasser streuen. Nachdem er die Frau vor den Herrn gestellt hat, soll er ihr Haar lösen und das Opfer, das ihre Schuld ans Licht bringen soll, das Eifersuchtsopfer, in ihre Hände legen. Den Krug mit dem bitteren Wasser, das Fluch über die Schuldigen bringt, soll der Priester in den Händen halten. Dann soll er mit der Frau eindringlich reden und ihr sagen: Wenn kein anderer Mann mit dir geschlafen hat und du dich nicht verunreinigt hast, indem du in deiner Ehe untreu warst, wird dir dieses fluchbringende bittere Wasser nichts anhaben. Wenn du deinen Mann jedoch betrogen und dich verunreinigt hast, indem du mit einem anderen Mann geschlafen hast, ja, der Priester soll über der Frau folgenden Fluch aussprechen. Dann soll das Volk sehen, dass der Fluch des Herrn auf dir liegt, indem er dich unfruchtbar macht und deinen Bauch anschwellen lässt. Dieses fluchbringende Wasser soll in deinem Körper eindringen, deinen Bauch anschwellen lassen und dich unfruchtbar machen. Und die Frau soll antworten: Ja, so soll es sein. Der Priester soll diese Flüche aufschreiben und sie in dem bitteren Wasser abwaschen. Das fluchbringende bittere Wasser soll er der Frau zu trinken geben, damit es in ihr wirken kann. Der Priester soll der Frau das Eifersuchtsopfer aus der Hand nehmen, es vor dem Herrn in einer symbolischen Opferhandlung hin und her schwingen und dann zum Altar bringen. Eine Handvoll davon soll er als symbolischen Anteil auf dem Altar verbrennen. Danach soll er der Frau das Wasser zu trinken geben. Wenn sie sich tatsächlich verunreinigt hat und ihrem Mann untreu war, wird ihr das fluchbringende Wasser, nachdem der Priester es ihr zu trinken gegeben hat, schaden. Ihr Bauch wird anschwellen, sie wird unfruchtbar werden und in ihrem Volk verflucht sein. Wenn die Frau sich aber nicht verunreinigt hat und unschuldig ist, soll ihr nichts geschehen und sie wird weiter Kinder bekommen können. Diese Anweisung gilt in Fällen von Eifersucht. Wenn eine Frau sich verunreinigt, indem sie ihrem Mann untreu ist, oder wenn ein Mann von Eifersucht gepackt wird, soll er seine Frau vor den Herrn stellen und der Priester soll so vorgehen, wie die Anweisung es vorschreibt. Den Ehemann trifft keine Schuld, doch seine Frau muss die Folgen ihrer Sünde tragen. Aus der Übersetzung Das Buch Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 28. Die Ersten und die Letzten. Die neue Wirklichkeit, die Gott in die Welt hineinbringt, ist wie ein Mann, dem eine große Weinpflanzung gehörte. Er ging am Morgen aus dem Haus, um Gelegenheitsarbeiter für seinen Weinberg anzuheuern. Er verabredete mit den Arbeitern einen Denar als Tageslohn und schickte sie dann in seinen Weingarten. Um 9 Uhr ging er noch einmal auf die Straße und fand andere, die untätig auf dem Markt herumstanden. Denen sagte er: Geht auch ihr in den Weingarten und ich werde euch das geben, was angemessen ist. Als die hingegangen waren, ging er noch einmal hinaus um 12 Uhr mittags und noch einmal um 3 Uhr am Nachmittag und tat genau dasselbe. Um 5 Uhr nachmittags ging er noch einmal hinaus. Er fand noch andere Männer herumstehen und sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten: Es hat uns keiner angeheuert. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in den Weingarten zum Arbeiten. Als es Abend geworden war, wies der Besitzer des Weingartens seinen Aufseher an: Ruf die Arbeiter und bezahle ihnen ihren Lohn. Fang bei den zuletzt Gekommenen an, bis zu den Ersten. Da traten die an, die um 5 Uhr mit der Arbeit angefangen hatten, und erhielten jeder einen Denar. Als dann die an die Reihe kamen, die als Erste mit der Arbeit begonnen hatten, dachten sie, dass sie mehr erhalten würden, aber auch sie bekamen jeder nur einen Denar. Da beschwerten sie sich beim Besitzer und sagten: Du hast die, die als Letzte gekommen sind und nur eine Stunde gearbeitet haben, genauso behandelt wie uns. Aber wir haben den ganzen Tag hart gearbeitet und in der Hitze geschuftet. Aber er gab einem von ihnen diese Antwort: Freund, ich tue dir kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm das, was dir gehört, und geh nach Hause. Ich will den später Gekommenen dasselbe geben wie dir. Ist es nicht mein Recht, mit dem, was mir gehört, zu tun, was ich will? Oder verfinstert sich deine Miene und du wirst neidisch, weil ich großzügig bin? Genau so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Auf der Wanderung hinauf nach Jerusalem nahm Jesus seine 12 Gefährten allein an die Seite und sagte zu ihnen: Merkt euch das. Wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Dort wird der von Gott Beauftragte an die obersten Priester und die Bibelgelehrten ausgeliefert, und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Sie werden ihn an Leute aus anderen Völkern übergeben, damit er verspottet, ausgepeitscht und an das Kreuz geschlagen wird. Aber am dritten Tag wird er wieder zum Leben auferweckt werden. Ehrenplätze bei Jesus. Da kam die Mutter der beiden Zebedäus-Söhne zu ihm, zusammen mit ihren Söhnen, und warf sich vor Jesus nieder, weil sie etwas von ihm erbitten wollte. Da fragte er sie: Was möchtest du? Sie antwortete: Versprich, dass diese beiden, meine Söhne, in deinem kommenden Königreich die Ehrenplätze zu deiner Rechten und deiner Linken bekommen werden. Da antwortete Jesus ihr: Ihr wisst ja überhaupt nicht, worum ihr bittet. Seid ihr denn dazu in der Lage, den Leidenskelch auszutrinken, den ich selbst trinken werde? Sie sagten: Ja, das können wir. Jesus sagte ihnen: Meinen Leidenskelch werdet auch ihr trinken. Aber wer auf den Ehrenplätzen zu meiner Rechten und Linken sitzen darf, das habe nicht ich zu bestimmen, sondern das ist denen vorbehalten, für die mein Vater es vorbereitet hat. Als die 10 anderen das hörten, ärgerten sie sich über das Brüderpaar. Doch Jesus rief sie zu sich und sagte: Ihr wisst ja, dass in allen Völkern die Herrschenden ihre Leute unterdrücken und dass die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So darf es bei euch aber nicht sein, sondern wenn bei euch jemand etwas Besonderes werden will, dann soll er anfangen, allen zu dienen. Und wer den ersten Platz unter euch haben will, der soll sich zum Diener von allen machen. Genauso ist es mit ihm, dem Menschensohn. Der ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um ein Diener zu werden und sein Leben in den Tod zu geben als Einsatz, durch den unzählige freigekauft werden. Aus der Übersetzung, das Buch, Psalm 48. Gottes Gegenwart auf dem Berg Zion. Ein Lied, ein Gotteslied von der Familie Korach. Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes, auf dem Berg seiner heiligen Gegenwart. Eine herrliche Höhe, eine Freude für die ganze Welt, das ist der Berg Zion. Weit im Norden liegt sie, die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Palästen, als Zufluchtsort ist er bekannt. Schaut doch, die Könige taten sich zusammen, gemeinsam rückten sie heran. Doch als sie aufblickten, da erstarrten sie, völlig verstört ergriffen sie die Flucht. Zittern erfasste sie dort, plötzliche Panik wie bei einer Frau in den Wehen. So zerstörst du durch den Ostwind die Schiffe von Tarsis. So wie wir es gehört hatten, so haben wir es dann auch gesehen in der Stadt des Herrn, der die Heere befehligt, in der Stadt unseres Gottes. Gott lässt sie feststehen in Ewigkeit. Selah. Gott, wir denken nach über deine Güte dort mitten in deinem Tempel. Wie dein Name, so erschallt dein Lob bis an die Enden der Erde. Deine rechte Hand schafft Gerechtigkeit. Freuen soll sich der Berg Zion, jubeln sollen die Städte in Juda, weil du Recht sprichst. Umringt den Zion, ja, lauft um ihn herum, zählt seine Türme, achtet genau auf seine Mauern und lauft durch seine Paläste. So könnt ihr es der zukünftigen Generation weitersagen. Ja, das ist Gott, unser Gott, für immer und ewig. Er wird uns leiten, solange wir leben. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche Kapitel 10, Vers 26. Eine Qual ist ein fauler Mensch für den, der ihn beschäftigt. Er ist wie Rauch für die Augen oder wie Essig für den Mund.